Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Oliver Löffler, CTO und Co-Founder von Kolibri Games. Hallo, guten Morgen, Oliver.
Hallo, guten Morgen, Bernhard.
Okay, du hast gesagt, ich kann dich auch Olli nennen, dann werde ich dich im Laufe des Interviews vielleicht einfach Olli nennen.
Ja, klar, gerne.
Ich glaube, direkt zu Anfang muss ich gratulieren, denn vor kurzem habt ihr es geschafft, Exit an Ubisoft. Wir werden natürlich genau darauf eingehen, was ihr macht und zur Geschichte von Kolibri Games, aber das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, in gerade mal 4 Jahren von Bootstrapped in der Studenten-WG, dann auf über 100 Leute und Exit. Ja, da gibt es also auch auf internationalem Parkett, aber insbesondere in Deutschland nicht viele Beispiele, die das so geschafft haben. Super spannend, musst du ein bisschen uns mal mitnehmen. Ihr habt die Geschichte ja auch auf eurer Seite, auf Kolibri Games, so ein bisschen geschildert von den Anfängen. Da hieß die ja noch anders, bis eben zu den aktuellen Sachen, die so passiert sind. Fast im Monatsabstand irgendwelche großen Veränderungen mit Umzug und so weiter. Ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht mal zu deinem Werdegang. Du bist ja CTO, habe ich schon gesagt, und einer der Co-Founder. Wie seid ihr zu dem Unternehmen Kolibri Games gekommen?
Klar, gerne. Erstmal vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier in dem Podcast teilzunehmen. Freut mich immer sehr, wenn wir auch ein bisschen was von uns erzählen können und an die Welt rausbringen können. Wie es so entstanden sind, ist so, also wir waren alles Studenten in Karlsruhe damals. Ich habe Informatik studiert im KIT. Daniel Janosch haben so eine Mischung aus Informatik und Wirtschaft studiert, das ist einmal Informationswirtschaft und einmal Wirtschaftsingenieurwesen. Dann war noch Tim, der auch Informatik studiert hat, und Sebastian. Ja, wir kannten uns alle so ein bisschen verwoben aus verschiedenen Richtungen. Ich kannte Daniel damals aus der Kindheit oder aus der Jugend sozusagen. Also wir kommen aus der gleichen Stadt und haben dann sozusagen während dem Studium auch immer mal wieder so Freelance-Projekte gemacht. Und Daniel Janosch und Sebastian damals hatten schon ein anderes Startup gegründet, was Uberchiever hieß. Das war so eine Motivations-App und sie hatten eben noch Leute gesucht, die da gerne mitarbeiten wollen. Und ich fand das allgemein ganz interessant und war auch interessiert. Doch bevor ich da dann wirklich gestartet habe, hat mir Daniel, das kann mich noch relativ genau erinnern, einfach mal so eine WhatsApp-Message geschickt, so, was hältst du von Mobile Games? Okay, finde ich interessant. Ich habe da zurzeit auch selber sehr viel Mobile Games gespielt, damals Clash of Clans relativ intensiv, habe auch schon davor in meiner Jugend natürlich auch schon viel gespielt, also die Leidenschaft für Games war auf jeden Fall schon immer da. Habe ich erstmal so geschrieben, ja, finde ich interessant, in welche Richtung denn? Dann hat er gemeint, ja, eben selber Mobile Games zu bauen. Und ich hatte erstmal so gar nicht daran gedacht, dass ich jemals in diese Richtung gehen werde. Ich war selber immer ein passionierter Gamer, aber ich hatte nie die Idee, sozusagen eigene Games zu entwickeln. Aber ich fand dann die Idee interessant und habe dann einfach mal gesagt, ja, gerne, können uns gerne mal zusammensetzen. Und dann haben wir uns sozusagen, haben wir uns einfach mal zusammengesetzt, haben ein bisschen überlegt. Tim, der auch einer der Co-Founder war, hatte schon so ein bisschen Gaming Experience, also auch Spiele bauen. Er hat da so ein paar Prototypen gebaut, hat auch an so einem Microsoft Imagine Cup teilgenommen, wo er dann sozusagen sein Spiel vorgestellt hat und so weiter. Also hatte er schon ein bisschen Erfahrung, konnte uns dann so ein bisschen helfen am Anfang. Und dann haben wir einfach mal losgelegt. Wir waren alle noch angeschrieben in der Uni, hatten sozusagen nicht viel zu verlieren, außer unsere Zeit, aber das hat man ja als Student teilweise noch sehr viel. Und haben uns dann einfach in den Uni-Gebäuden am Anfang eingeschlossen und haben einfach mal drauf losprogrammiert und hatten als erstes eine Idee, wo wir eben ein sehr komplexes Spiel, glaube ich, bauen wollten. Das war dann so 10 versus 10 Multiplayer, super komplex, super viele Möglichkeiten, wie man weitermacht. Und da haben wir uns erstmal ziemlich stark übernommen und auch nicht wirklich richtig gut da rangegangen. Das heißt, wir haben immer sehr viele neue Baustellen aufgemacht, bevor wir einzelne Sachen erstmal fertiggestellt haben und haben dann eben eine Weile daran, ein paar Monate sogar daran programmiert. Aber irgendwann ist es uns dann auch so ein bisschen eingeleuchtet, dass das eben nicht so wirklich funktionieren kann, weil das einfach niemals fertig geworden wäre. Mhm. Deswegen haben wir dann uns überlegt, wir haben natürlich sehr viele Learnings daraus gezogen und wollten dann eben vieles besser machen und haben dann eben so versucht, so ein Spiel so schnell wie möglich zu entwickeln und so schnell wie möglich an den Mann zu bringen oder beziehungsweise in die App Stores hochzuladen, um ziemlich schnell Feedback zu kriegen. Das heißt, wir haben uns damals dann 2 Monate Zeit genommen, also haben uns, bevor wir gestartet haben, gesagt, hey, wir entwickeln jetzt 2 Monate und dann müssen wir etwas releasen. Und um den Druck noch zu erhöhen, haben wir dann auch eben schon so Release-Partys mit unseren Freunden geplant. Das wäre wirklich, wenn wir bis dahin nicht haben, dann wäre es ziemlich, bis dahin dann nichts haben, wäre es dann ziemlich peinlich gewesen. Und das hat uns dann wirklich, glaube ich, auf eine sehr gute Schiene gebracht. Und hat uns wirklich darüber zum Nachdenken gebracht, welche Features müssen wir jetzt wirklich reinnehmen, welche brauchen wir nicht unbedingt, um eben so einen MVP-Approach zu haben. Und das haben wir dann geschafft und das Spiel, das rausgekommen ist, ist Idle Miner Tycoon, sah natürlich damals nach 2 Wochen Entwicklungszeit ganz anders aus als heute. Also heute ist Idle Miner Tycoon unser größtes Spiel, mit über 100 Millionen Downloads und das sozusagen jetzt auch den Erfolg der Firma maßgeblich getragen hat. Und wir haben dann eben gemerkt, dass das Spiel, nachdem wir es released haben, sehr gutes Feedback von den Usern bekommen hat, auch wenn es noch nicht so viele waren, und auch sehr gute erste Kennzahlen hatte. Also was wir im Gaming oft schauen, ist sozusagen die Retention. Das ist eine sehr wichtige KPI, wie lange bleiben die User wirklich im Spiel. Und unsere Day-One-Retention, also wie viele User sozusagen nach einem Tag noch im Spiel bleiben, war für Gaming schon relativ hoch. Sie lag so bei circa 70%. Okay. Und das haben, also wir kannten uns natürlich noch nicht so wirklich aus in dem Games-Markt und haben dann eben erstmal ein bisschen rumgefragt, ein paar Kontakten, ist das jetzt eine gute Zahl, ist das nicht so eine gute Zahl. Viele haben dann auch uns erstmal gar nicht geglaubt, dass das überhaupt realistisch ist. Und da haben wir dann schon irgendwie gemerkt, dass das was ist, wo auf jeden Fall so eine initiale Traction hat. Also die Leute haben das Spiel wirklich gespielt und haben es gemocht. Und dann haben wir eben versucht, sehr schnell sehr viele neue Updates zu bringen, haben dann sozusagen wöchentliche Updates zum Spiel gebracht, haben das skaliert, haben dann mehr Leute eingestellt und sind dann von der ursprünglichen, also wir haben ursprünglich in der Studenten-WG sozusagen programmiert, bis wir dann auch 10 Leute oder so waren. Und die Studenten-WG waren dann auch total voll mit Leuten und hatten eigentlich gar keinen Platz mehr. Leute haben in der Küche gearbeitet, Leute haben teilweise, wir hatten noch Leute von außerhalb da, die dann teilweise auf Feldbetten im Bad geschlafen haben. Also es war eine sehr, sehr interessante Zeit, aber irgendwann
der Vermieter angeklopft wahrscheinlich.
Oder ja, das war auch mal ein bisschen problematisch, aber haben uns dann sozusagen von der Studenten-WG aus dann in ein Office gehen können in Karlsruhe. Also ab da fand ich, war so der Punkt, wo wir dann so richtig durchgestartet haben, auch noch weiter und aggressiver Leute eingestellt haben.
Ja, bevor du da weitermachst, Olli, finde ich, sieht man hier ganz gut, dass ihr quasi auch natürlich eine Portion Glück hattet, dass direkt das initiale Ding, das ihr in 2 Wochen entwickelt habt, schon Traction hatte, ne? Das kommt hier durch. Auf der anderen Seite hört sich das fast an wie so aus dem Lehrbuch, so The Lean Startup, wie man das eben aus vielen Büchern schon rauslesen kann. Hattet ihr euch damit schon beschäftigt? Du meintest ja, dass einige deiner Co-Founder schon Startup-Erfahrung hatten, oder ist das auch so ein bisschen aus dem entstanden, wie ihr euch das überlegt habt, also von den ersten Learnings, dass das zu komplex war, zu lange gedauert hat, bis die Features entwickelt waren und so weiter, dass ihr da von euch selber so ein bisschen drauf gekommen seid auf den Weg? Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen beschreiben.
Ja, es war eine Kombination aus mehreren Sachen. Also es waren, ich weiß nicht, ob ich 2 Wochen gesagt, es waren 2 Monate.
2 Monate, okay, ich hatte 2 Wochen irgendwie, 2 Monate.
Ja, also es war doch ein bisschen länger als jetzt ganz so schnell, aber es war trotzdem noch relativ schnell. Aber ja, also es war eine Kombination aus mehreren Sachen. Es war zum einen eben die Learnings, die wir jetzt aus den ersten Spiel sozusagen gezogen haben, dass wir eben nicht mehr super komplex schon von Anfang an denken dürfen, dass wir nicht super großes Spiel bauen dürfen, bevor wir nicht erstmal irgendwas Lauffähiges haben. Das waren so die Main Learnings daraus. Natürlich haben wir auch Lean Startup gelesen zu der Zeit, und das hat uns natürlich auch inspiriert, das eben so in der Art zu machen und dann diesen MVP-Ansatz zu gehen. Mhm. Und dass es am Ende funktioniert hat, war natürlich auch viel Glück dabei, das ist, glaube ich.
Das ist immer so, ne?
Das, ja, klar. Das spielt immer irgendwie mit rein.
Ja. Vor allem gerade initial, dass da die Retention so gut aussah, das ist ja wirklich erstaunlich, denn das konntet ihr ja gar nicht wissen aus der Erfahrung heraus, was denn so gut funktioniert mit einem Minimal Viable Product, ne? Das ist ja echt erstaunlich. Und bevor wir jetzt vielleicht in die Skalierung eingehen, noch eine Sache, weil vielleicht nicht alle Zuhörer allzu viel anfangen können mit Mobile Games. Ich glaube, die meisten werden Zynga kennen. Das dürfte so in die Richtung gehen, Social Mobile Games, ne? Das ist ja so ein Platzhirsch und ja, Farmville zum Beispiel, ne? Das ist ja Facebook damals gewesen, und dann sind die ja noch mit anderen Spielen rausgekommen. Da werden wir auch nochmal später drauf eingehen, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht mal so zum Vergleich. Ich hatte hier im ersten Interview den Martin Daxelt von Base Esports Solutions. Ist auch der Videospielbereich, aber eine ganz andere Ecke, nämlich Esports. Und ja, natürlich nicht wirklich auf Handys, ne? Und auch kompetitiver, während eben Mobile Games ja wahrscheinlich wirklich so für zwischendurch und nicht den E-Sports die Ambition dahinter haben, also eine ganz andere Ecke ist, ne? Plus ihr seid B2C und der Martin damals kam von einer B2B-Company. Vielleicht, bevor wir noch in die Skalierungsphase eingehen und wie es dann so weiter für euch gelaufen ist, kannst du mal beschreiben, ob der Mobile Games-Markt damals schon riesig war? War das mit ein Grund, warum du dann die Frage bekommen hast, wie wäre es denn mit Mobile Games so, oder vielleicht so ein bisschen mal zum Markt, wie der sich entwickelt hat?
Ja, genau. Also der Mobile Games Markt war da schon da. Also es gab auf jeden Fall schon einiges an Spiele, auch sehr erfolgreiche Spiele. Spiele, die auch wirklich im dreistelligen Millionen- oder sogar Milliardenbereich Umsätze gemacht haben. Also zu der Zeit gab es das schon. Der Markt hat sich ja sozusagen entwickelt mit dem iPhone, das 2008 released wurde, und dann sozusagen mit dem Aufkommen der Apps, ich glaube, so richtig Fahrt angenommen hat dann der Free-to-Play-Bereich, wo wir uns befinden. Das heißt, das Spiel kann man kostenlos runterladen und dann kann man eben innerhalb des Spiels sich Sachen dazu kaufen, irgendwelche Boosts oder weitere Waren, wo man eben das Spiel beschleunigen kann oder besser im Spiel werden kann. Das hat dann so, glaube ich, 2011, 2012 so richtig an Fahrt angenommen. Und ja, also der Markt war auf jeden Fall da. Das Spielgenre, das wir so jetzt auch mit groß gemacht haben, das Idle-Genre, das war damals auch schon leicht existent. Also es gab ein paar Spiele, aber es gab wirklich sehr wenige und auch wirklich wenig professionell gemachte Spiele. Also es gibt halt auch dort in dem Bereich sehr viele Hobby- oder Indie-Entwickler, die eben da kleine Spiele bauen, aber oft dann nicht so professionell. Und wir fanden die Spiele sehr interessant damals und dachten, dass wir dann nochmal versuchen könnten, eine Schippe oben drauf zu legen, das ein bisschen professioneller anzugehen. Und sind dann eben da in diesen Idle-Markt sozusagen eingestiegen. Das heißt, ich glaube, wir waren da schon auch zum richtigen Zeitpunkt oder haben zum richtigen Zeitpunkt das richtige Spiel gebaut, weil ich glaube, es gab viele Leute, die Spiele interessant fanden, aber es gab nicht genug Spiele oder nicht genug Spiele, die wirklich auch langfristig Spaß machen in der Richtung. Und da sind wir dann, glaube ich, sehr stark dann reingeprescht und haben dann so ein bisschen den Markt da mit übernommen, als auch größer gemacht.
Okay, das heißt, man kann sagen, ja, damals, der Beginn war, ihr wart Studenten und hattet wahrscheinlich alle schon irgendwie Lust zu gründen. Und dann habt ihr gesehen, ja, das ist ein riesiger, ist ein Multibillion-Dollar-Markt. Wie krass ist das, dass einige Spiele eine Milliarde Umsatz generieren? 2016 schon oder 2015. Daniel fragt dich, hast du nicht Bock mitzumachen? Und dann schlittert ihr da so ein bisschen rein. Aber ihr hattet offensichtlich schon, vor allem deine Co-Founder, Lust irgendwie am Unternehmertum, ne? Das so zum genau. Anfang.
Ja, also unser Ziel war immer etwas, wo wir halt eben etwas zu machen, wo wir Leidenschaft damit haben. Also Gaming, alle von uns hatten wirklich auch Leidenschaft am Gaming, speziell auch am Mobile Gaming, aber dann auch sozusagen ein Business Case dahinter zu haben. Also unser Ziel war wirklich schon auch eine Firma oder ein Unternehmen zu gründen und damit erfolgreich zu sein. Und das haben wir eben damit dann verbunden.
Okay, und dann habe ich dich eben unterbrochen mit, da wart ihr aus der Studenten-WG raus in ein neues Büro in Karlsruhe noch. Hattet ihr damals schon die Firma gegründet?
Ja, genau. Also wir haben Februar 2016 die Firma gegründet. Das war noch, bevor wir wirklich Idle Miner Tycoon released haben. Der Idle Miner Tycoon Release war so im Juli 2016. Und von dort aus haben wir dann eben neue Leute eingestellt und waren dann noch bis Ende des Jahres, also Ende 2016 in der Studenten-WG. Und 2017 sind wir dann eben in unser erstes richtiges Büro sozusagen gekommen.
Und dann ging alles ratzfatz, der Erfolg ging weiter mit den ganzen Feedback-Schleifen, die ihr eingebaut habt. Und das Team ist angewachsen und irgendwann seid ihr dann ja nach Berlin gezogen, ne?
Genau, also noch zu der Zeit in 2017, da haben wir das Spiel, haben wir eben mehr Leute eingestellt, haben sozusagen mehr Updates gebracht oder noch größere Updates gebracht und wir haben eben auch dann angefangen, das Marketing oder die User Acquisition zu starten. Das hatten wir davor nicht. Davor war alles sehr organisch. Das heißt, wir haben sehr viele Downloads aus dem App und Play Store einfach so bekommen, was auch eher unüblich ist für die Branche, weil die meisten Spiele eigentlich erst wirklich auch organische Downloads haben, wenn sie eben schon eine gewisse Masse an anorganischen Downloads haben. Und das hat uns natürlich sehr geholfen, weil wir damals auch keinerlei externes Funding hatten und alles sozusagen gebootstrapped haben, konnten wir durch diese organischen Downloads, ohne dass wir sie zahlen mussten, konnten wir da eben Umsätze schon generieren. Und das haben wir sehr lange so weiterlaufen lassen und haben dann eben erst Mitte 2017 so richtig angefangen mit User Acquisition und Performance Marketing. Und das hat dann nochmal einen richtig starken Boost gegeben. Und da haben wir dann eben gesehen, dass wir wirklich profitabel User kaufen können und hat das Ganze dann nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt, als es davor war.
Ja.
Und dort haben wir dann auch gesehen, okay, das ist wirklich was wirklich gut funktioniert, wo wir wirklich was sehen, dass es ein erfolgreiches Spiel als Unternehmen werden kann. Und haben dann sozusagen uns entschieden, eben, also wir waren damals noch eingeschrieben in der Uni, haben dann alle unsere, haben uns sozusagen abgemeldet aus der Uni oder exmatrikuliert und haben dann den Schluss gefasst, dass wir nach Berlin gehen wollen. Und
wie viele Leute wart ihr zu dem Zeitpunkt?
Wir sind mit 30 Leuten.
30, das stelle ich mir auch eine echte Challenge vor. Ich meine, nach Berlin, da wollen viele so, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade unter jungen Leuten ist das wahrscheinlich sowieso so auf der Agenda, mal nach Berlin zu ziehen. Ja. Aber man verliert ja trotzdem den einen oder anderen, kann ich mir vorstellen, weil Familie oder. Ja. Das war bestimmt eine harte Zeit auch, eine Umbruchszeit, dass man dann auch einige Mitarbeiter verloren hat. Oder ja, kannst du das noch so ein bisschen beschreiben? Weil ich glaube, das trifft gerade viele Startups. Ich habe da auch so meine Erfahrung mitgemacht. Das ist einfach eine sehr, sehr krasse Zeit auch nochmal.
Ja, klar. Also das war auch so ein bisschen so die Angst, die wir damals hatten. Aber wir haben das sehr früh kommuniziert und haben wirklich mit allen Leuten nochmal drüber gesprochen und haben auch sie dann viel unterstützt mit dem Umzug, mit der Wohnungssuche und so weiter. Also da, Da haben wir wirklich versucht, eben möglichst viel zu machen, dass es möglichst einfach für die Leute ist, diesen Umzug zu wagen.
Okay, weil es ist ja viel, viel leichter in Berlin Mitarbeiter zu finden, neue, aber ihr habt es auch geschafft, viele der bestehenden mitzunehmen.
Genau, ja. Also wir haben tatsächlich von den 30 Leuten sind wirklich nur 2 in Karlsruhe geblieben. Das, wie du auch gemeint hast, wegen Familie und eben für die Leute war es eben sehr schwieriger. Wir waren damals aber auch ein sehr junges Unternehmen. Also wir hatten dann wirklich sehr viele, viele Mitarbeiter eben direkt aus der Uni ausgeheiert oder wo es halt ihr erster Job war. Und deswegen waren diese Leute natürlich sehr viel flexibler und für viele war das dann halt sehr interessant. Wir hatten halt einen sehr, sehr guten Vibe schon in der Firma und dann jetzt waren alle auch wirklich sehr interessiert, dann halt auch nochmal so den nächsten Step zu wagen und dann mit nach Berlin zu kommen und auf dieses Abenteuer sozusagen mit uns zu gehen. Und da sind wirklich fast alle dann mitgekommen, was natürlich uns auch sehr gefreut hat und auch noch weiter, glaube ich, Bestätigung gegeben hat, dass auch die Kultur und die Leute wirklich auch bereit sind, mit uns den Weg zu gehen.
Hattet ihr euch überlegt, irgendwie zweites Office aufzubauen? Also Karlsruhe vielleicht ein kleines Satellitenbüro plus Berlin Headquarter oder so? War das auch eine Diskussion?
Ja, wir hatten das kurz diskutiert, aber unsere Idee war dann eben, dass es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht der richtige Zeitpunkt war, weil wir eben sehr noch, trotzdem noch sehr, sehr, sehr kleines Team waren, sehr familiär, sehr stark auf diese schnelle Interaktionen aus waren, einfach mal zu Leuten hingehen, schnell mit denen sprechen, sich austauschen. Das war halt alles sehr schnell und wir hatten die Angst, dass jetzt eben, wenn wir jetzt nochmal ein zweites Büro haben, dass zum einen natürlich mehr Management-Overhead ist, das zweite Büro zu haben, aber halt auch eben die Kommunikation und dieses schnelle, agile Arbeiten darunter etwas leiden würde. Und derzeit fanden wir eben, dass das nicht keine Option dann für uns war und lieber alles gebündelt in einem Office haben wollen.
Mhm. Okay, gut. Und dann ging die Erfolgsgeschichte weiter in Berlin.
Ja, genau. Berlin ging dann auch nochmal steil nach oben. Also wir haben ein Büro gehabt, das war dann so 1000 Quadratmeter groß und erstmal dachten wir so, okay, wie sollen wir jemals den Platz darin füllen? Weil wirklich, glaube ich, nur so ein Drittel, glaube ich, oder so ausgefüllt hat. Ne? Und dann ging alles sehr schnell. Also dadurch, einer der Gründe, warum wir nach Berlin gegangen sind, weil wir eben auch geglaubt haben, dass wir dort eben noch mal schneller und auch ein bisschen mehr erfahrenere Leute heiraten können. Und das war dann auch der Fall. Sehr viel auch international geheiert, auch aus dem Ausland. Und wir sind dann von 30 Leuten oder knapp 30 Leuten, die mit uns mitgekommen sind, auf 80, 90 Leute innerhalb von einem Jahr gewachsen, wo dann nochmal echt ein guter Boost war. Das war also täglich neue Gesichter sozusagen und hat sich dann stark auch gewandelt, wie die Firma operiert hat oder wie wir dann auch operieren mussten. Das hat sich sehr, sehr viel, viel gelegt. Und das Büro war dann plötzlich voll oder relativ voll.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass für dich das eine wahnsinnige Entwicklung war vom Lead Developer vermutlich, wenn du die CTO-Rolle hattest, bis hin jetzt eher zum Managen, oder? Oder bist du immer noch hands-on?
Ja, nee, also ich war am Anfang Entwickler, ich habe wirklich auch programmiert und die ersten Versionen von Allgemeiner Tycoon entwickelt. Wir haben dann relativ schnell Leute eingestellt, dann war das so eine Hybridrolle, so halb Management, halb Programmieren. Irgendwann hat man dann keine Zeit mehr zum Programmieren. Ich glaube, das geht vielen so, die so ein bisschen diese Lead-Rolle übergehen und das war dann so in Karlsruhe war das eigentlich schon, aber jetzt dann natürlich in Berlin hat sich das nochmal gewandelt, weil dann wir eben auch neue Teams noch aufgebaut haben. Zum einen war das so DevOps-Infrastruktur, wo ich dann eben auch mitgeleitet habe und das Data-Team haben wir dann auch in Berlin sozusagen angefangen, das dann auch ich mit aufgebaut habe. Dann waren es halt plötzlich sozusagen 3 Teams und nicht mehr nur ein Team, was dann auch nochmal eine sehr starke Veränderung natürlich in meiner Arbeitsweise bewirkt hat.
Ihr tretet jetzt mit 3 Co-Founden auf. Ist einer der vierte auf dem Weg abhandengekommen? Oder,
Ja, wir waren ursprünglich 5 Co-Founder.
Wie das so ist, dann entwickeln sich die Wege halt auch irgendwie weiter.
Genau, ja. Also ja. Es gab dann halt über Zeit verschiedene Interessen und wir haben dann uns dann oft geeinigt, wie wir dann sozusagen das dann gut abschließen können. Wir sind auch mit allen auf gutem Wege auseinandergegangen und haben dann eben gesagt, okay, also Tim wollte eben zum Beispiel sehr gerne mehr Musik machen, mehr so wieder mehr in das Kreative übergehen und hat dann gesagt, er möchte das jetzt gerne weiterverfolgen. Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, ist dann selbst trotzdem noch ein Jahr lang geblieben, um alles zu übergeben. Und ja, aber jetzt sind wir noch zu dritt, Daniel, Janosch und ich.
Okay, aber hoffentlich hat Tim dann auch ein bisschen Equity gehabt. Und ja. Als ich jetzt zum Exit kam, ist natürlich, genau, das ist natürlich jetzt der krönende Abschluss, beziehungsweise es geht ja noch weiter, ist ja nicht nur der Abschluss. Aber was ich mich auch interessieren würde, weil wenn man ein Startup gründet, hat man ja immer schon so Träume, Ziele. War das schon so, dass ihr gedacht habt, ja, das ist ein fettes Business, da können wir irgendwann einen Exit hinlegen? Oder war das überhaupt nicht so in Sicht? Also so mal, was war die Vision eigentlich ganz am Anfang? Ganz groß werden und dann Exit, IPO und so weiter? Oder gar nicht drüber nachgedacht?
Ja, unser Sinn war schon immer, ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Wir haben da dann schon so ein bisschen geliebäugelt mit den Spielen, die da draußen waren, dann wirklich Milliarden Umsätze gemacht haben. Und da haben dann schon immer dran gedacht, so, oh, das wäre schon cool, wenn wir das auch schaffen könnten. Und zwar immer so ein bisschen unsere Ambition. Also wir haben gesehen, es ist möglich. Und auch, als wir es dann geschafft haben, sozusagen die ersten Versionen von Allgemeiner Tycoon zu sehen und auch zu monetarisieren und dass halt dann Geld reinkommt, das hat uns dann natürlich dann weiter angespornt und so dieses Ziel weiter vor Augen gehabt. Zum Thema IPO oder Exit, wir haben uns nie so richtig Gedanken gemacht, so wie dann das Endgame sozusagen aussehen soll. Es waren beides für uns valide Optionen. Wir haben uns aber trotzdem weiterhin fokussiert, eben das Spiel aufzubauen, das Spiel weiter erfolgreich zu machen, die Firma aufzubauen und nicht so stark jetzt wirklich darauf zu pochen, Exit oder IPO, sondern erstmal noch voll Fokus auf die Execution zu legen. Und dass wir dann sozusagen in Richtung Exit mit Ubisoft gegangen sind, das haben wir uns dann erst näher letztes Jahr sozusagen angeschaut.
Ja, okay. Ihr wart ja auch sehr lange bootstrapped, hast du gesagt. Ja. Ohne Investoren, die pushen einen ja auch nicht so in diese Richtung vielleicht. Nee. Also super spannend. Genau, Ubisoft hat euch dann übernommen, beziehungsweise erst 75%, konnte ich jetzt lesen, und der Rest kommt dann später, ne? So irgendwie ist der Deal aufgebaut.
Genau, ja. Also Ubisoft, ja, hat 75% übernommen und übernimmt und hat die Möglichkeit, noch weitere 25% über die nächsten 4 Jahre sozusagen zu übernehmen.
Okay. Ändert sich da sehr viel für euch jetzt in der Execution? Also wahrscheinlich könnt ihr jetzt noch leichter größer werden und ja, vielleicht noch besser weitere Spiele starten, neue Teams innerhalb eures Unternehmens aufbauen. Mhm. Sind das so große Änderungen oder erstmal siehst du jetzt keine großen Änderungen?
Ja, also doch, es gibt auf jeden Fall Änderungen. Es war uns auch wichtig, dass wir einen Partner an der Seite haben, der uns auch unterstützen kann, der uns noch weiter helfen kann zu wachsen. Und Ubisoft haben wir da wirklich eben als sehr guten Partner gesehen. Das Gute ist, wir sind trotzdem noch sehr, ja, eigenständig oder autonom. Das heißt, eigentlich alle Entscheidungen könnten immer noch wir selber treffen als Firma. Was wir auch sehr interessant finden, immer trotzdem noch diese unternehmerische Freiheit zu haben. Trotzdem haben wir aber eben jetzt Zugriff auf sehr viele Ressourcen in dem Ubisoft-Kontext. Das heißt, gerade Richtung Hiring, also Ubisoft ist auch eine sehr populäre Brand, hat sehr viele interessante Spiele wie Assassin's Creed, wo vielleicht auch viele Leute kennen, wo wir darauf zugreifen können, aber auch im Thema Finance, HR, auch Erschließung neuer Märkte oder zum Beispiel China ist oft so ein bisschen, das ist ein Problem, es ist zwar ein riesiger Markt, aber es ist sehr schwierig, da Fuß zu fassen. Und Ubisoft kann uns da zum Beispiel auch unterstützen, eben in diese Märkte noch weiter zu expandieren. Mhm. Von dem her war das eine sehr interessante Sache für uns, weil wir trotzdem diese Freiheit hatten, aber trotzdem sehr viel Support von Ubisoft jetzt kriegen.
Aber Ubisoft ist ja nicht in erster Linie Mobile Games aktiv, sondern ja, kennt man schon, wenn man früher Spiele gezockt hat, waren die schon eigentlich groß, aber nicht mit den Mobile Games eigentlich groß geworden.
Ja, genau, also Ubisoft ist sozusagen ja mit PC und Konsole groß geworden, aber hat jetzt eben auch seit längerem dann auch eine Mobile-Sparte aufgemacht und hat da auch gewisse Akquisitionen in der Vergangenheit gemacht. Und wir sind jetzt eben ein Part davon.
Okay, ich glaube, besser können wir das Interview gar nicht timen, weil vor 2 Tagen kam raus, dass Zynga Peak Games kauft. Das passt ja super zum heutigen Thema, ist ja auch im Bereich Mobile Games, für 1,8 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich eine krasse Zahl. Jetzt, wenn man das mal vergleicht, Peak Games in Istanbul, ähnliche Größe wie bei Colibri Games, Mitarbeiterzahl, Anzahl der Spiele. Ich glaube, die haben 3 Spiele, wobei die mit 2 so wie ihr sehr erfolgreich sind. Wahrscheinlich eine ähnliche Zahl an Monthly Active Users. Irgendwo so in dem Bereich von, ich glaube, 20 Millionen oder so. Seid ihr da auch?
Ja, wir sind ein bisschen drunter. Also ein
bisschen drunter, ne?
Du meinst, 10 Millionen.
10 Millionen, okay. Aber du meinst ja über 100 Millionen Downloads, über 10 Millionen Monthly Active Users. Ist ja eine ähnliche Hausnummer. Seid ihr ein bisschen neidisch?
Ja, natürlich schaut man da so ein bisschen drauf. Aber ja, Peak Games hat eben es nochmal ein bisschen geschafft, da eben noch ein bisschen erfolgreiche Spiele zu machen oder noch ein bisschen weiter. Und wir gönnen das denen auch sehr, sehr. Wir kennen da auch ein paar Leute davon und also wirklich sehr, sehr interessante Firma. Sie haben es auch wirklich verdient und machen tolle Spiele. Natürlich ist man da auch so ein bisschen geneigt, so hey, hätten wir das auch schaffen können. Aber wir sind auch sehr zufrieden mit unseren Sachen und wir haben auch jetzt noch sehr viel vor mit unserer Firma und können da auch noch sehr viel rausholen.
Ja, ich wollte dir eigentlich ein bisschen was zum Deal entlocken mit der Frage. Okay, nein, aber 1,8 Milliarden ist natürlich krass. Ihr werdet da wahrscheinlich ein bisschen drunter liegen, aber jetzt nicht massivst drunter. Also wird auch bei euch ein sehr guter Deal sicherlich sein mit Ubisoft. Peak Games hat, wie du sagst, ja eben auch 2 Spiele sehr erfolgreich, aber auch nicht so dramatisch viel erfolgreicher als ihr, glaube ich, ne, von den Monthly Active Users Zahlen. Und deren Geschichte reicht ja ein bisschen weiter zurück. Also die haben es nicht in 4 Jahren geschafft, sondern ich glaube in irgendwie 10 Jahren oder so. Mhm. Und gut, Zynga haben wir schon am Anfang erwähnt, das ist ein Platzhirsch, den gibt es ja schon seit 2007. So in dem Bereich kann man vielleicht nicht jetzt, also du hast ja schon gesagt, ihr seid im Idle-Bereich, da muss man wirklich natürlich nochmal ein bisschen irgendwie unterscheiden, ne? Da sind die ja nicht aktiv. Das sind also eigene Universen wahrscheinlich, aber schon sehr spannend, da bewegt sich gerade nochmal ganz viel. Das heißt, das guckt ihr euch natürlich schon an, das ist natürlich schon irgendwie eine spannende Sache, ne?
Ja. Ja, es ist allgemein immer sehr interessant, was so in der Industrie los ist. Es gab in letzter Zeit viele, viele Akquisitionen und es ist immer sehr interessant, so wie das alles abläuft und so weiter. Also sind wir schon immer mit dabei.
Ja, und Peak Games aus Istanbul heraus, aber mit Early Bird, ein großer deutscher Investor ist auch drin. Ich glaube, die allein haben über 500 Millionen zurückgespült bekommen. Hattet ihr auch oder habt ihr auch viele deutsche Investoren bei euch dann gehabt, als ihr dann 2017 angefangen habt, Fundings zu akquirieren?
Also wir haben gar kein Funding bis zum Ende gehabt.
Ach krass. Ja. Also bis zum Exit, fully bootstrapped.
Ja, genau.
Oh, Wahnsinn. Gibt's noch so eine Geschichte in Deutschland? Also müsste ich echt mal überlegen. Also in 4 Jahren fully bootstrapped, über 100 Leute Exit, das gibt's ja wirklich, ist fast schon einmalig, oder?
Ja, also das hat uns natürlich sehr geholfen, dass wir ein Spiel hatten, das eben, wie ich am Anfang gemeint habe, sehr viele organische Downloads kriegt. Und dadurch, dass dann, also bei Spielen oder bei Games ist dann oft so, ist halt so ein Hit-driven Business. Das heißt, wenn man einen Hit hat, dann skaliert das oft auch sehr stark, sehr schnell. Und wenn man eben nur ein mittelmäßiges Game hat, geht das oft dann sehr schnell runter. Also es ist so ein bisschen so alles oder nichts. Wir hatten halt das Glück, dass wir mit unserem Spiel halt wirklich sehr schnell Erfolg hatten und dadurch halt eben wirklich schon schnell Umsätze generieren konnten und das dann auch sehr schnell gewachsen ist über die Zeit und dadurch dann immer eigentlich von Anfang an profitabel waren als Firma.
Also ich glaube, die Business-Seite und generell den Überblick haben wir jetzt ganz gut rübergebracht. Ich kann da noch sehr viel weiter fragen zum Business. Model und so weiter ist auch natürlich spannend, aber ich würde gerne auch noch zum Thema Daten kommen oder auch zum Tech-Thema. Da bist du ja der beste Ansprechpartner. Du hast ja eben schon so nebenbei gesagt, dass du auch das Data-Team mit aufgebaut hast und betreust. Ihr schreibt ja, dass ihr vor allem the most player-centric company sein wollt in dem Bereich. Also spielerzentriert heißt kundenzentriert, das schreiben sich ja viele auf die Fahne. Für mich ist das vor allem auch datengetrieben, weil wie soll das anders gehen? Ja. Würdest du das auch so unterschreiben? Ja, Daten spielen eine riesige Rolle, um diese Mission zu erfüllen, die ihr habt.
Mhm. Ja, dazu noch vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Also wir waren sehr lange auf das qualitative Feedback von den Usern fokussiert. Das heißt, wir haben uns wirklich viele der Reviews durchgelesen, haben das stark ins Produktteam mit integriert, haben immer geschaut, was wollen die Leute, was für Probleme haben sie. Und das sind wirklich in unsere unseren Backlog sozusagen priorisiert mit dem User-Feedback. Wir haben dann auch angefangen, Daten zu sammeln über die User und sind dann sozusagen über die Zeit, haben mehr und mehr Daten auch benutzt, um Entscheidungen zu treffen. Weil natürlich das qualitative Feedback nur die Leute abfängt, die halt wirklich auch was schreiben. Also es ist viel, die Usergruppe, die sozusagen nicht so aktiv ist und nicht wirklich jetzt diesen Weg geht, uns zu schreiben, die würden, fangen wir sozusagen nicht ab, wenn wir nur auf dieses qualitative Feedback
gehen. Ist auch schwierig zu messen, ne? Und wie gewichtet man das, ne? Also man kann ja nicht jeder Meinung sozusagen folgen und das jedem recht machen, ne? Das ist ja natürlich eine schwierige Sache.
Ja, deswegen waren dann eben Daten für uns interessant. Wir haben da im letzten Jahr eben eine Data-Plattform aufgebaut, sammeln Daten über das Spielverhalten von den Spielern, haben das aber auch noch oft noch nicht so richtig tief sozusagen in unseren Entscheidungen verankert. Und das ist jetzt so der Plan für dieses Jahr, dass wir eben wirklich data-driven werden in einem Produkt, in einem meiner Tycoon. Das heißt, wir haben uns jetzt eben Anfang dieses Jahres so ein bisschen angeschaut, okay, wir sind schon sehr weit gekommen mit unserem Ansatz von diesem qualitativen Feedback, aber wir waren da so ein bisschen stuck. Also es gab dann keine so starke Wachstumskurve mehr und deswegen dachten wir, wir müssen jetzt eben nochmal ein bisschen unseren Ansatz überdenken und sind dann eben zum Schluss gekommen, dass wir mit, wenn wir jetzt wirklich data-driven werden als Firma, eben da nochmal sehr viel aus dem Potenzial von Idleminer Tycoon herausholen können.
Ja, Olli, ich bin ein bisschen überrascht. Also tatsächlich bis Ende letzten Jahres noch wart ihr in erster Linie mit dem qualitativen Feedback unterwegs.
Genau, qualitativen Feedback.
Das finde ich krass, weil da wart ihr im Grunde schon bei dem jetzigen Erfolg. Das heißt, all das, diese Most Player-Centric Mission habt ihr erfüllt mit qualitativem Feedback, denn offensichtlich seid ihr ja sehr stark auf das Feedback eingegangen und habt das Spiel entsprechend entwickelt. Ja. Deswegen musst du tatsächlich nochmal hier vielleicht für die Zuhörer erklären, wie geht das? Also, weil erstmal so qualitativ, okay, ganz am Anfang kann man sich das vorstellen, wenn da nur so, weiß ich nicht, 100 Messages irgendwie reinkommen über verschiedene Plattformen, Instagram, Twitter, wo auch immer ihr aktiv seid oder auch im App Store, die Reviews. Aber zu dem Zeitpunkt, also irgendwann so letztes Jahr, da war das ja schon in die Millionen, geht das ja schon. Wie habt ihr das denn irgendwie noch gefiltert?
Ja, also wir haben ein sehr, sehr gutes Community-Team. Das heißt, die antworten eigentlich auf alle Messages, die wir von Spielern kriegen. Also alle App Store Reviews, als auch auf den Social Media Kanälen und verwalten das. Und sie tracken dann sozusagen eher manuell. Was war das jetzt für Feedback? War es gutes Feedback? War es schlechtes Feedback? War das Feedback zu einem Problem? War das ein Wunsch, ein gewisses neues Feature zu bauen? Und tracken das sozusagen in einer Excel-Liste und stellen das aber dann wöchentlich dem Produktteam vor. Das heißt, uns war immer sehr wichtig, dass Community nicht nur sozusagen einfach nur Support ist, sondern auch mit diese Produktentscheidungen mit beeinflusst. Das heißt, das Community-Team hat wirklich stark mit dem Produktteam zusammengearbeitet und das Produktteam hat auch wirklich sehr stark auf diese Sachen gehört. Und dadurch haben wir dann durch das qualitative Feedback haben wir natürlich dann, kann man natürlich auch so ein bisschen Analytics fahren. Also wir haben dann schon so getrackt, so okay, Sind jetzt diese Probleme über Zeit mehr geworden oder weniger? Haben wir es jetzt geschafft, sozusagen das neue Feature zu bauen? Kommen da jetzt weniger Nachfragen dazu? Das haben wir schon getrackt, aber es ist jetzt natürlich nicht so Big Data Analytics, wo wir jetzt aus dem Spielverhalten direkt Events tracken. Mhm. Das haben wir sehr lange so gemacht. Wir hatten zwar schon immer auch Analytics, um halt auch zu wissen, wie unser Spiel performt, wie viel Umsatz wir machen, wie unsere Retention ist. Aber es war jetzt nicht so stark, dass wir unsere Entscheidungen eben auf diese Analytics bezogen haben.
Ja. Sehr spannend. Erstaunlich, also wirklich erstaunlich. Das heißt natürlich, das ganze Community-Management-Thema, so wie du es gerade beschrieben hast, ist Teil eures Erfolgsrezepts. Und so manuell viel es dabei ist, natürlich habt ihr jetzt wahnsinnig gute Erkenntnisse, Einsichten, die ihr mitnehmen könnt in den Umbau zur Data-Driven Company. Ne? Weil wenn man da nur zu abstrakt rangeht, dann ist das ja meistens verlorenes Geld. Sondern ihr könnt jetzt ganz konkret rangehen und sozusagen, ich glaube, ihr seid bei Microsoft in der Azure Cloud. Ne? Hab ich irgendwo gelesen, dass ihr da quasi jetzt schon genau wisst, was braucht ihr eigentlich, was wollt ihr machen und könnt da sehr zielgerichtet vorgehen.
Ja, genau. Also diese Data-Plattform, die haben wir, wie gesagt, schon länger, haben sie aber hauptsächlich genutzt für halt High-Level-Reporting als auch für Marketing. Also im Marketingbereich zumindest, da waren wir schon länger data-driven, weil da es sehr wichtig ist, nicht ins Blinde sozusagen User zu kaufen, sondern zu schauen, okay, wie viel kosten uns die User und wie viel bringen sie uns am Ende, um das dann eben zu optimieren. Also im Marketingbereich waren wir schon länger data-driven, aber im Produktbereich eben starten wir jetzt erst dieses Jahr so richtig durch, da noch wirklich mehr Analytics oder data-drivenness aufzubauen.
Mhm. Vielleicht so eine ganz konkrete Frage mal. Die meisten, auch der Zuhörer, werden AB-Tests kennen von Webseiten eben, dass man da so zwei Versionen hat, die sich unterscheiden und dann entsprechend in anderen Gruppen ausspielt und das vergleicht. Ist das so ähnlich bei euch auch jetzt? Irgendwie Buttons haben verschiedene Farben und ihr wollt das austesten oder auch komplexere Features, dass ihr die dann verschiedenen Gruppen ausspielt und dann schaut, was performt besser? Und um das eben richtig quantitativ zu machen, müsst ihr natürlich die ganzen Events irgendwie tracken, zurückspielen und Analytics drauf fahren.
Ja, genau. Also wir hatten AB-Tests Mitte letzten Jahres, hatten wir mal vereinzelt welche gemacht, hatten da auch gewisse Resultate, was ganz interessant war. Aber jetzt sozusagen, jetzt ist unser Anspruch eben, okay, wie können wir es schaffen, wirklich viele AB-Tests zu machen, eigentlich ziemlich viele von unseren Entscheidungen auch mit AB-Tests zu validieren. Das heißt, wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie können wir es schaffen, mehrere AB-Tests in parallel zu fahren, möglichst viel auch zu automatisieren dahinter, dass wir nicht die oft sehr manuell auswerten müssen. Also sozusagen so eine Art AB-Testing-Plattform zu bauen, um es eben zu ermöglichen, sehr viele AB-Tests im Produkt zu fahren und auswerten zu können. Und das ist jetzt gerade sowas, wo wir gerade dran arbeiten und jetzt auch noch für das Rest des Jahres da weiter reingehen wollen.
Ah ja, also ist das wirklich so der Haupt-Use-Case?
Ja, also wir haben sozusagen für dieses, also wir nennen das Data 2020-Projekt, wir haben da vier Initiativen. Die erste Initiative ist Insights, das heißt, wir möchten viel mehr über die User wissen, wo gehen die User aus dem Spiel, wo hören sie auf zu spielen, wie viel Geld geben sie auf, welche Angebote kaufen sie und so weiter. Also einfach mehr Informationen über das Spielverhalten der Spieler zu kriegen. Das ist so die erste Initiative. Die zweite Initiative ist A/B-Testing. Wie können wir es schaffen, wirklich viele A/B-Tests im Produkt zu fahren, sodass es auch wirklich einfach ist, die sozusagen zu implementieren, als dann auch auszuwerten. Die dritte Initiative ist so ein bisschen Segmentierung der User. Das heißt, wir möchten das Spiel mehr personalisieren auf das Spielverhalten der Spieler. Es gibt Spieler, die spielen eben sehr viel. Es gibt Spieler, die spielen 2-3 Stunden am Tag. Es gibt Spieler, die spielen 15 Minuten am Tag. Und wenn das Spiel sehr statisch ist, dann ist das eben nicht für alle Usergruppen interessant. Sondern wir möchten eben versuchen, viel mehr Personalisierung reinzubringen. Auch zum Beispiel in der Monetarisierung. Manche User möchten vielleicht lieber den Boost A kaufen, manche User lieber den Boost B. Und dann versucht man da dann eben verschiedene Angebote diesen Usern bereitzustellen. Und die vierte Initiative ist eben mehr in das Predictive Analytics, nenne ich das jetzt mal, zu gehen, sodass wir vorhersagen können, wann User oder wie sich User in Zukunft verhalten können. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein User jetzt morgen vielleicht das Spiel verlässt? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass der User mehr als $10 im Spiel ausgibt? Und aus diesen Informationen können wir natürlich dann auch wieder das Spiel anpassen. Das heißt, wenn ein User morgen vielleicht aus dem Spiel herausgeht, dann könnten wir jetzt nochmal versuchen, ihm halt vielleicht gewisse Geschenke zu geben, wo wir ihn erfreuen und dann, dass er vielleicht noch ein bisschen länger im Spiel bleibt. Oder wenn er, vielleicht geht er aus dem Spiel, weil er irgendwo festhängt und nicht mehr weiterkommt. Und dadurch können wir das vielleicht dann einfacher für ihn machen. Und dadurch halt eben noch weitere Personalisierung einzukriegen. Also das wären jetzt so diese vier Initiativen, die wir dieses Jahr umsetzen wollen, um eben mehr data-driven zu werden.
Okay, und da braucht ihr natürlich auch Data Scientists. Ich habe jedenfalls gesehen, ihr habt auch noch Game Data Scientists, Game Data Analysts gesucht. Wie seid ihr da jetzt aufgestellt?
Genau, also um diese ganzen Initiativen eben zu erreichen, brauchen wir natürlich mehr Leute. Das heißt, wir haben dann wirklich jetzt nochmal sehr viele Leute gesucht und geheiert und suchen immer noch weitere Leute. Das heißt, wir haben suchen immer noch nach Data Engineers. Wir haben Data Analysts eingestellt. Wir haben Data Scientists, haben wir auch einen eingestellt jetzt. Und wir haben sogenannte Product Analysts, die wirklich sehr stark im Produkt arbeiten und sozusagen die Brücke zwischen Data Analytics und Produkt sozusagen bringen. Und da haben wir jetzt in letzter Zeit, glaube ich, 4, 5 Leute eingestellt und suchen aber noch weitere Leute in den Bereichen.
Mhm. Produkt heißt ja Spiele. Heißt das auch, dass ihr nicht nur die Spiele habt, verbessert, die ihr habt, sondern auch wirklich überlegt mit dem Feedback, den Daten, was können zukünftige Spiele sein?
Ja, das ist natürlich auch interessant. Also wir schauen uns auch immer so ein bisschen den Markt an, wie verhalten sich andere Spiele und können daraus vielleicht dann eben Entscheidungen treffen, welche neuen Spiele wir bauen. Also unser Ziel ist es auch dieses Jahr, weitere neue Spiele auf den Markt zu bringen. Und gleichzeitig aber halt mit Idle Miner Tycoon nochmal das nächste Level zu erreichen und das eben mit Daten sozusagen zu unlocken.
Mhm. Und du hast schon gesagt, in erster Linie sucht ihr Data Engineers jetzt, weil Data Analysts habt ihr, Data Scientists auch, aber Data Engineers ist noch so ein bisschen Mangelware.
Ja, genau.
Ah ja, okay.
Gerade ein bisschen schwer.
Okay, aber okay. Ja, vielleicht ist ja unter den Zuhörern jemand, der sich interessiert. Also Data Engineers sind gesucht bei euch. Ja. Und ihr seid in der Cloud, Microsoft Azure. Warum dort? Wie ist das entstanden?
Ja, wir hatten immer einen sehr guten Draht zu Microsoft. Schon seit den Anfängen haben sie uns eigentlich sehr gut unterstützt. Wir haben da sozusagen die ersten Services, also ein Backend mit Microsoft Azure gebaut. Und Microsoft hat da auch uns als im Startup-Programm sozusagen unterstützt und uns Credits auch bereitgestellt, was uns auch am Anfang sehr geholfen hat, weil wir da eben nur sehr geringe Umsätze hatten und dadurch für eine gewisse Zeit eben erstmal umsonst sozusagen die Cloud-Ressourcen benutzen konnten. Und das hat sich dann eben so weiterentwickelt. Die Microsoft Azure Cloud hat sich auch in den letzten Jahren, finde ich, sehr stark weiterentwickelt. Im Vergleich zu AWS sehe ich jetzt eigentlich keine wirklichen Nachteile in der Cloud, hat auch sehr viele Vorteile, inzwischen auch gegenüber AWS. Und deswegen war das eben deswegen sind wir auch weiter bei Microsoft geblieben und haben weiterhin ein gutes Verhältnis mit denen.
Was wäre da ein Vorteil, wenn du vielleicht einen konkret nennen kannst?
Also wir benutzen als eine Technologie Databricks. Ich weiß nicht, ob das so geläufig ist, aber es ist sozusagen...
Hinter Spark sind die zum Beispiel, ne?
Ja, Data Spark, Data Science. Und die haben eine sehr tiefe Integration mit Microsoft Azure. Das ist natürlich auch auf AWS verfügbar, aber es ist bei Microsoft sozusagen so ein First-Party-Service, also auch das ganze Billing und so weiter wird über Microsoft gemacht und Microsoft listet auch sehr oft in ihren Solution-Diagrammen sozusagen diese Databricks-Lösungen. Das heißt, es hilft uns auch da nochmal zu schauen, wie wir die anderen Azure-Services gut mit Databricks verbinden können.
Ah ja, okay. Und ist es vielleicht auch so, dass Microsoft noch im Games-Bereich ein bisschen stärker ist? Also historisch gesehen, jetzt mit Xbox und so weiter, sind die vielleicht ein bisschen stärker so verzahnt
Ja.
mit dem Videospielbereich im Vergleich zu AWS? Gut, Amazon oder Twitch, aber trotzdem ist das noch so ein bisschen auch so Teil der DNA ein bisschen mehr bei Microsoft?
Ja, klar. Also das ist ja schon, das ist auch noch so einer der Gründe, warum wir auch bei Microsoft sind, ist eben, weil Microsoft ja aus dieser Xbox-Sparte kommt und auch wirklich sehr viel investiert auch in das Gaming. Sie haben auch Minecraft gekauft. Sie haben auch Spiele sozusagen, die sie selbst publishen. Und auch ein Service, den wir usen oder benutzen, ist zum Beispiel PlayFab. Den haben sie auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, gekauft. Und dadurch jetzt verbinden sie sozusagen PlayFab mit der Microsoft Azure Cloud noch tiefer, was natürlich uns gewisse Vorteile bringt. PlayFab ist sozusagen so ein Backend as a Service. Das bedeutet, solche Features wie Leaderboards oder andere so sehr game-spezifische Features sind da schon out of the box verfügbar.
Ah ja, okay. Natürlich habt ihr wahrscheinlich verglichen mit AWS ein bisschen oder vielleicht mit der Google Cloud, aber mit diesen Vorteilen und mit der frühen guten Beziehung, die ihr hattet, war das dann doch recht klar, bei Microsoft zu bleiben.
Ja, genau.
Okay, sehr schön. Wir sind jetzt fast durch mit der Zeit. Ich würde vielleicht noch mal so zum Abschluss eine Frage stellen, ein bisschen allgemeiner. Und zwar, wenn wir jetzt mal so uns Deutschland anschauen und die Deutschen, wie die so spielen, ist das im internationalen Vergleich eher geringer ausgeprägt? Spielen die Deutschen weniger auf Handys oder ist es vergleichbar? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Also so wie wir das sehen, ist Deutschland auch ein sehr, sehr großer Markt. Das ist nicht der größte Markt. Also in der USA, natürlich sind in den USA auch mehr Einwohner, aber auch pro Spieler sozusagen sind die Leute da ein bisschen engagierter. Also USA ist für uns so der größte Markt. Deutschland ist aber auch sehr weit vorne mit dabei. Also glaube, für uns ist das so in den Top 5 auf jeden Fall.
Okay, aber ihr habt jetzt noch nicht allzu viele Players in den im asiatischen Raum China.
Ja, also China ist halt immer sehr schwierig. Wir haben schon auch in Japan hatten wir sehr gute Erfolge. In Korea hatten wir auch gute Erfolge. China auch eine Zeit lang, aber in China ist auch sehr stark, ist halt noch eine sehr stark andere Kultur zum einen. Das heißt, sie mögen auch oft ein bisschen andere Spiele. Zum anderen auch ist das App-Umfeld oder die App-Stores sehr fragmentierter. Das heißt, es gibt da nicht nur den Apple App Store und es gibt nicht nur den Google Play Store, sondern eben auch sehr viele andere Play Stores. Und das ist sehr schwierig, wenn man den Markt nicht sehr gut kennt, sich zu positionieren in dieser Richtung. Und dann kommt noch so ein bisschen das Rechtliche, dass man in China eigentlich eine eigene Business, also einen eigenen Standort haben muss, um eigentlich zu publishen.
Okay. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Vielleicht könnt ihr das ja mit Ubisoft dann nochmal angehen und
Genau.
vor allem auch mit der Data 2020-Initiative, mit den vier Initiativen, die du genannt hast. Viel Erfolg weiterhin. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, viel gelernt. Ja, super spannend. Vielen Dank, Olli.
Ja, vielen Dank dir auch und bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.